Hallo, bevor der Podcast hier so richtig beginnt, habe ich noch eine wichtige Mitteilung für euch. Am 7. April 2022 sind Hennes und ich live auf der Bühne zu sehen. Und zwar im Hamburger Schmiedchen. Zusammen mit unserem Schwester-Podcast Drückst du mal Rekord mit Martina Brandl und Martin Rosengarten werden wir einen ganzen Abend miteinander verbringen und wenn ihr wollt, seid einfach dabei. Wichtig ist, one night only, also diese Veranstaltung wird es wirklich nur ein einziges Mal geben. Wir gehen nicht damit auf Tournee, ganz im Gegenteil. Es wird nur diesen einen Abend geben, der wird ganz besonders und der Vorverkauf läuft. Ihr könnt sofort Tickets bestellen übers Schmidt-Theater Hamburg oder direkt übers Schmidtchen. Also am 7.4.2022 in Hamburg im Schmidtchen. Wir freuen uns auf euch. Und nun? Viel Spaß beim Podcast.
Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und stell du mal unseren heutigen Gast vor hier.
Oh, wir haben heute einen Gast und ich glaube,
Blühende Landschaften.
In unserem Podcast Blühende Landschaften haben wir einen Gast hier, über den ich mich sehr, sehr freue, weil ich Vorsitzender des Fanclubs bin. Herzlich willkommen, Marty Fischer!
Yeah. Hey! Was meint ihr, wie ich mich freue, dass ich endlich mal hier bei euch zu Gast sein
kann? Das hört sich gut an.
Das fängt schon gut an. Ich habe nämlich den lieben Marty, wir treffen uns ab und zu, unter anderem auch bei Tommy Krapweis in Otterfing bei München, um die Pummel-Einhorn-Hörspiele einzusprechen. Und das war
Pummel.
Jetzt auch
viel zu weit
ja, Pummel-Einhorn.
Und ich habe Fummel verstanden.
Ja.
Das wäre dann die Erwachsenenversion, das Fummel-Einhorn.
Ja, das ist dann wieder das ist dann für die Erwachsenen. Nein, und da haben wir uns vorige Woche getroffen und da hatten wir sehr, sehr viel Spaß. Und dann sagte doch Marty, wie wäre es denn, ich würde auch ganz gerne mal dabei sein bei Blühende Landschaften.
Das machen wir ja immer am Ende, diesen Absager.
Aber genau.
Das ist ja aus einem bestimmten Film. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Marty das weiß, welchen Film wir da eigentlich zitieren mit diesem. Ja, du bist ja unser Gast. Thomas weiß es, ne, oder?
Ich weiß es auch nicht.
Das ist natürlich.
Dieses
Das ist Leute.
Das meinst du?
Mein Gott, das ist natürlich Kevin Klein in Fisch namens Wanda. Das ist Mr. Ja, Manfred Jensen.
Stimmt.
Mein Name ist Manfred Jensen. Also das habe ich zumindest immer im Kopf. Ich weiß nicht, was ihr auch. Lass uns doch mal Marty erstmal kurz, nachdem wir ihn jetzt begrüßt haben, kurz mal vorstellen. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Marty Fischer ist. Wer ist das?
Stell dich mal selber vor.
Ja, gut. Ja, dann mach ich mal. Sehr gut vorbereitet, Jungs.
das ist Höflichkeit, nennt man das.
Im Grunde, natürlich, ich weiß. Sind so gut vorbereitet heute. Im Grunde meines Herzens bin ich Musiker schon immer gewesen, auch als Kind und vor allem ADS-Brain. Und irgendwann gab es dann eine nette kleine Plattform mit dem Namen YouTube. Da habe ich mich dann auch drauf verewigt, verwirklicht. Ich habe zu mir selbst gefunden und da bin ich jetzt seit über 10 Jahren tatsächlich erst unter dem Namen The Clavinova, benannt nach dem gleichnamigen E-Piano von Yamaha und ich weiß nicht, es gibt auch andere ganz tolle Firmen, ich weiß nicht, seid ihr hier
Kork.
Der Zensur?
Nö.
Nein.
Kork, nein. Man darf Markennamen nennen, das ist gut.
Mal gucken, hier steht eins von Yamaha hinter mir direkt. Ja, ist ein Yamaha. Steht hinter mir.
Ja, siehst guck. So, und dann, aber irgendwann wollte ich auch so meine eigene Musik mal so auf Vinyl, auf CD, auf Spotify, was weiß ich, auf dem Tisch.
Unter die Menschheit so, streuen.
Und aus diesem Grund habe ich mich dann entschlossen, mit meinem Klarnamen da im Internet aufzutreten. Deshalb Marty Fischer auch überall, überall auf den Tannenwipfeln. Sah man Marty Fischer.
Ja, und aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, du bist wirklich ein YouTube-Star. Ich habe dich tatsächlich vor 10 Jahren das erste Mal gesehen mit diesem mittlerweile fast schon berühmt-berüchtigten Video, wo du 10, 20, wie viele Leute hast du da ab? 18. Siehste, es waren doch fast 20.
Ja, stimmt, genau. Ja, das vergesse ich aber auch allzu gerne, dass ich gerne und auch, wie man hört, ganz gut Stimmen nachmachen möchte und kann. Und das Verhalf mir dann 2010 zu etwas mehr Aufmerksamkeit medial. Da gab es dann eine Veranstaltung, die nannte sich YouTube Secret Talents Award unter der Schirmherrschaft von Christian Ulmen alias Uwe Wöllner.
Ja, sicher.
Ist ja auch so. Mhm. Total bekloppt. Ja, schickt uns euer Secrets des Talent. Cool. Und dann habe ich da eben so 18 Leute nachgemacht. Unter anderem auch, und zwar glaube ich auch durch den Kollegen Nikolai inspiriert, Klaus Kinski war da auch dabei. Der damals, ja, ich hatte nämlich deine Nummer dann gesehen bei Nightwash, glaube ich, wo du in diesem roten Longsleeve stehst und dann, seine Scheiße spiele ich nicht. So, und was weiß ich, Klaus Kinski bei Casting war es. Und dann gab es noch eine andere Nummer. Egal. Und dann gab es so, also wirklich erschreckend schnell für mich damals, in 10.000er Schritten neue Abonnenten dazu. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was soll ich jetzt Neues an Stimmen, was soll ich machen? Sagt mir, was ich nachmachen soll. Habe mir quasi das eigene Kuckucksei gelegt. Und dann Stimmen nachzumachen, die ich überhaupt nicht kannte und konnte oder so. Zum Beispiel der ganze Cast von South Park oder so. Hä? Ja, aber habe ich dann halt einfach gemacht. Naja, und dann habe ich dann aber trotzdem Gott sei Dank den Sprung nochmal geschafft zur Musik, weil das ist, wie gesagt, was ich am meisten liebe im Leben und natürlich auch die Comedy. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie, wie ich Musik aufsauge, muss ich irgendwie den Menschen beibringen oder sowas. Oder wenn jemand sagt, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt, ich will eine Reggae-Band machen, wobei das von rechts wegen überhaupt schon verboten sein sollte. Wie macht man dann halt Reggae? Braucht man, was braucht man dafür überhaupt? Oder so Drum and Bass. Braucht man dafür überhaupt ein Schlagzeug? Nein, man braucht eine Drum Machine und ganz viele Samples oder sowas. Und dann gleich so schichtweise in meiner sehr beliebten Sendereihe, wie geht eigentlich Musik? Genau. Die heißt so, ich habe jetzt nicht zwischendurch den Pete Glocke gemacht, ist dann...
Ja, aber
das Verschmitzlächeln auf Hennes Gesicht freut mich.
Nein, aber sehr. Wo du Pete Glocke erwähnst, ich versuche jetzt gerade mal in der Zeit ein bisschen zurück zu denken, weil Pete, als der angefangen hat, ich habe ja Pete kennengelernt, als er noch nicht irgendwie Star war bei Samstagnacht und 7 Tage und so weiter, da hat er ja angefangen mit diesem Sampler auf der Bühne und hatte Simone Sonnenschein dabei am Saxophon und war einer der ersten Deutschen, glaube ich, der so diese Art Musik-Comedy auch so mit Computer gemacht hat. In Amerika und in England gab es das früher. Hattest du denn da Vorbilder, was das angeht?
So dieses Musik erklären, nee, doch, natürlich, da gab es einen Franzosen und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der heißt, ich glaube, PV Nova, also W ist natürlich ist Französisch, ist ein V. Ja. Genau, PV Nova. Und da habe ich mir das Konzept so ein kleines bisschen abgeschaut und habe das dann mit der Hilfe von meinem besten Freund und Weggefährten, dem YouTuber Steven Schuto von den Space Frogs, habe ich das dann, also der hat dann mit seinem wirklich einmalig guten Auge für hübsche Bilder, hat er es dann so in die Form gebracht, die es heute hat oder die es damals eben dann hatte, als es losging. So diese eine Kameraeinstellung, wo ich dann erkläre, was los ist und die andere Einstellung, wo man mir dann über die Schulter schaut. Über die Schulter schaue ich
das. Ja, und das Schöne ist, wenn ich nochmal reingrätsche, was sehr, sehr schön ist, also wie gesagt, für die Leute, die jetzt erst später eingeschaltet haben, ja, also die Rubrik oder diese
was?
Serie.
Was?
Das musste sein.
Wer schaltet bei dem Podcast denn später ein? Aus was für einer Zeit kommst du, Thomas?
Ja, das ich bin schon ein alter Herr.
Das ist genau, was Herr. Ich mich gerade gefragt habe.
Nein, aber ich bin Komiker. Hallo. So, pass auf. Also, das Ding heißt, wie geht eigentlich Musik?
Ich bitte Ihnen.
Genau. Wie geht eigentlich Musik? Und dann, da beschreibst du oder beziehungsweise du erklärst nicht nur Genres und Musikstile, sondern du erklärst zum Beispiel auch, wie geht Arctic Monkeys oder wie geht Beatles oder wie geht das oder so. Ja. Oder Depeche Mode oder Rammstein oder alle möglichen. Und das wird sehr, sehr schnell, sehr launig, sehr intelligent erklärt, so dass es auch der letzte Volltrottel irgendwie versteht.
Genau, für die
Marke. Ja, genau. Und für Leute, die sich für Musik interessieren, ja. Leute, die sich nicht für Musik interessieren, aber die einfach gerne wissen wollen, was ist denn der Kniff jetzt eigentlich bei Depeche Mode oder so. Und das ist ganz toll. Und das ganze Ding endet meistens, wenn ich mich nicht irre, mit einem selbst komponierten Song von dir, aber im Stil von Depeche Mode. Und du hast zum Beispiel ein Ding gemacht, so was mich sehr beeindruckt hat, und zwar du hast den Sound von Stranger Things, von der Netflix-Serie. Den hast du erklärt, was total geil ist, eben dieser 80er-Jahre-Sound und auch diese 80er-Jahre-Keyboards Und auch dieses Spezielle der 80er Jahre und auch wie das produziert wird. Und das erklärst du wirklich nicht. Du brauchst ja keine 2 Stunden dafür. Die Filmchen sind relativ kurz.
Ja.
Und am Ende hast du ein Musikvideo gemacht, im Stil von Stranger Things, aber auch im Stil von 80er Jahre.
Na, eigentlich
80er Jahre Musikvideos.
Ja, ja, eigentlich mehr im Stil dieser 80s Musikvideos, wo alles so ganz, ganz knallbunt, neonmäßig und total übertrieben auch von den
Und was ich wirklich geil finde an dir und was ich wirklich bewundere und auch mit einem gewissen Hass verbinde, ist, dass du also so unglaublich begabt bist und dass du so viel kannst. Und wenn man zu dir sagen würde, du bist Musiker, kommt man dem wirklich nicht nahe, weil du bist wirklich, also der Begriff Tausendsasser trifft es schon, weil du sowohl Musiker bist, aber eben auch Schauspieler, du bist Comedian, du bist Parodist, du bist Entertainer und etwas Besseres.
Vergiss nicht Moderator und Regisseur.
Moderator und Regisseur, wie ich auch schon erleben durfte am eigenen Live bei einem Musikvideo. Ja. Nein, und das finde ich ziemlich gut. War das bei dir Learning by Doing oder hast du da so einen Kurs gemacht oder wie war das?
Na, ich habe auf jeden Fall Klavier und E-Bass habe ich gelernt, weil ich wollte mal oder sollte mal Musik auf Lehramt studieren und dann habe ich auch gesagt, gut, dann nehmen wir Englisch noch dazu. War gerade im Spar-Abo oder so ein Jamba-Spar-Abo. Ja. Es musste auf jeden Fall neben Claire.
Bam, 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 bam.
Ich will gar nicht
das ist eine andere Generation,
es gab auf jeden Fall,
das ist komplett.
Ja,
das ist,
die wollen wir aber auch nicht auslassen. Ne? Wir sind ja ein. Wir, sag ich schon, um Gottes Willen. Ihr seid ein inklusiver Podcast. So, jetzt, gab es bei diesem Studium, ich habe mich an verschiedenen Hochschulen beworben, man sollte, das hat man mir dann in der Musikschule, wo ich das gelernt habe, so spielt man Klavier, da hieß es dann, ein Harmonie, wie zum Beispiel Klavier oder Gitarre, reicht nicht aus. Es soll auch ein Melodieinstrument, wie zum Beispiel ein Saxophon, also ein monophones Instrument, soll auch quasi, also es kann theoretisch mehrere Töne erzeugen, wenn man ein bisschen trickst, aber egal. Dann habe ich gesagt, ich finde E-Bass total geil. Und dann habe ich das halt gelernt. Und habe auch alle Aufnahmeprüfungen bestanden. Und dann, ja, wie gesagt, grätschte YouTube dazwischen. Und dann ging es halt los. Warum? Ich schwoff ab.
Würdest du denn sagen, dass, wenn wir jetzt von YouTube sprechen und von diesen ganzen, du bist Jahrgang 90, das heißt, du bist eine ganz andere Generation als wir. Wir sind ja von der Idee her ein Ost-West-Podcast, aber das ist ja eine sehr interessante Sache, jetzt auch mal mit einem jungen Menschen zu reden, der jetzt mit diesen Medien wie YouTube und so weiter auch groß geworden ist. Würdest du sagen, wenn du heute anfangen würdest, das, was du damals gemacht hast, könntest du das heute so noch machen oder ist YouTube mittlerweile eine ganz andere Plattform? Müsstest du ganz anders arbeiten?
Ja, tatsächlich. Das müsste komplett anders sein, weil du hast es schon so ein bisschen in der Frage beantwortet.
Ja, das ist mein Markus, mein innerer Markus
damals
Lanz.
Noch
ist
so
das.
Komplett. Ja, ja. Ja, das war damals.
Ja,
so.
Ja. Was macht das mit Ihnen, Marty Fischer?
Ja, das macht mich auf der einen Seite sehr froh, dass ich damals praktisch als YouTube in den Kinderschuhen steckte und ich praktisch so die zweite oder anderthalbte Generation von YouTubern, also zu denen gehöre. Die erste waren ja wie Cold Mirror, die Außenseiter. Wer noch? Ich vermag es gar nicht.
Waititi wahrscheinlich
auch. Und dann
auch,
kam Waititi. Wobei, nee, die waren eigentlich schon dann, die waren zwar einen vor mir, wir haben gleichzeitig angefangen, aber die wurden schneller erfolgreich. Die hatten eher so das raus, was gerne geguckt wird, zumindest deren
Fans. Waititi, muss ich kurz den Leuten sagen, die älter sind, die haben so Sketche gemacht, ne?
Und Musikparodien.
Die haben Sketche gemacht und vor allen Dingen Songparodien dann ganz viel. Phil Laude, der jetzt auch, glaube ich, so Stand-up-Kram macht.
Ja, und so einen sächsischen Verschwörungstheoretiker spielt, der was sehr lustig ist.
Ja, genau, der war quasi, also den, man könnte meinen, der wäre so quasi der Kopf der Bande gewesen, aber da gibt's noch TC alias Matthias Roll und Os Yilmaz, a.k.a. OG. Ja, und das waren diese drei Typen und so. Und waren da noch andere aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands und wir waren dann praktisch die zweite YouTube-Generation. Und heutzutage Und wie gesagt, wir konnten uns damals total ausprobieren. Es war ja noch nichts da. Also so gut wie nichts. Die Amis waren natürlich viel, viel schneller. Da gab es dann auch schon so richtig professionalisierte Channels, wie zum Beispiel Smosh gab es da schon. Oder Toby Turner, a.k.a. Tobuscus. Das waren dann so Leute, die halt schon so mit dem Vloggen angefangen haben, die im Prinzip all das vorbereitet haben, was dann die Deutschen so dann nachgemacht oder wo es überall anders auf der Welt, wo es YouTube gab, also jetzt von der Politik wahrscheinlich zugelassen, wo es das gab. Ja. Da hat man die Amis eben, man hat sich diese Formate eben dann genommen und dann sein eigenes Ding draus gemacht. Genauso wie ich von diesem Franzosen, das Wie geht eigentlich Musik quasi, also der hat das, das hieß anders und überhaupt. Heutzutage gibt's schon so viel und es wird immer mehr und es gibt natürlich auch unglaublich viel Schrott, aber auch unglaublich viel gute Sachen. Man muss nur in diesem Schrotthaufen danach suchen. Es ist quasi das Heu im Nadelhaufen. Ja. Da muss man schon, da muss man schon echt aufpassen, dass man sich den eigenen YouTube-Algorithmus nicht zerstört, indem man jetzt irgendwie die ganze Zeit Videos guckt von, ich will es gar nicht sagen. So, man muss also schon heute mit einem fertigen Konzept an die Sache rangehen, wo man sich früher ausprobieren konnte, muss heute schon alles fix und fertig sein. Du musst den Job von einer mehrköpfigen Fernsehcrew übernehmen, alleine. Mhm. Es sei denn, du bist schon, du hast dich schon um dich versammelt und du kannst das schon alles machen. So, und um die Frage nochmal von vorhin aufzugreifen, die ich vergessen habe, und dann abschwoff. Ich habe das tatsächlich alles mehr oder weniger selber gelernt. Musik, also Musik-Editing, Sounddesign, weil ich da immer so dran interessiert war. Auch die Regie habe ich mir total abgeguckt von anderen Regisseuren oder Leute, die halt Regie gemacht haben, wie Josef Bolz oder Sven Nagel, den ihr wahrscheinlich auch beide kennt.
Ja, natürlich, Sven Nagel, ja.
Josef Bolz, auch ganz toller YouTuber, The Changeman, also DE und dann Changeman in einem Wort, mal auschecken, der ist auch ganz, ganz großartig, ein toller Mensch. Liebe Grüße an dieser Stelle, auch an Sven Nagel oder Marcel Behnke. Von den Leuten habe ich mir so das ein oder andere mal abgeschaut, wie die so Regie machen. Und dann dachte ich so, Mensch, das will ich auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, hier Musik, Mixing und sowas von Lutz Schwarz. Warme Empfehlung für diesen Podcast hier. Ladet euch doch mal Lutz Schwarz ein.
Lutz Schwarz von Art of Mouth. Unser lieber Freund zusammen mit Pete the Beat, Art of Mouth. Natürlich auch, aber jetzt muss ich mal, bevor, es ist schon jetzt schon mehr Name-Dropping als die Folge, als ich bei der Bundesversammlung war übrigens.
Ja, aber es ist wichtig zu wissen.
Es ist wichtig zu wissen. Aber jetzt muss ich noch kurz mal dazwischen lanzen. Marty Fischer, ja. Fühlen Sie sich mit Ihren jungen Jahren denn jetzt schon als eine Art Medienveteran?
Raut! Medienveteran. Das ist so eine halber Jau.
Ja.
Der Kessler.
Ein Jau. Aber der Kessler-Jauch ist, der Kessler-Jauch, ganz kurz, der Kessler-Jauch ist fantastisch. Ja, gibt so bestimmte Kollegen, wo man sagt so, nee, das ist, der macht das so gut, das war wie Max Giermann mit Raab. Den gab es vorher nicht. Es gab vorher keinen, der einen Raab gemacht hat. Und das ist wie bei Dings. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du das jetzt schon so lange machst und so, fühlst du dich jetzt schon so ein bisschen wie so ein Elder Statesman, weil du kannst unheimlich viel erzählen, du kannst unheimlich viel erklären, wie man das macht, kommen junge YouTuber auf dich zu, auf der Straße und sagen, Marty, kannst du mir mal helfen?
Hier. So in der Art, ja, manchmal schon. Aber es, wie du schon sagst, es ist tatsächlich, man kommt sich vor, wie als hätte man in 12 Jahren YouTube, es ist eigentlich noch ein bisschen länger, aber so richtig fing es ja 2010 erst an. In 12 Jahren YouTube fühlst du dich wie, keine Ahnung, 20 Jahre Fernsehen oder so. Ich kann es selber nicht beurteilen. Ich habe ja selber auch schon Fernsehen gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ihr beide habt euch damals kennengelernt bei dieser Sendung. Es war nur eine Sendung, glaube ich.
Es war ein Pilot.
Der Interne. Nee, da habt ihr euch beide, glaube ich, kennengelernt. Ja. So war das. Ja. Thomas, erzähl doch mal, was war denn da
also
los?
Ich kannte Martin natürlich schon vorher. Ja. Was war da denn los?
Und was war da denn los?
Verstehen Sie?
Unfassbar, oder?
Unfassbar, oder? Und ich hatte mich mit dem Chef da getroffen für diese Sendung. Und dann sagte er, ja, wir haben das und das und das vor. Und ich will eben auch da so einen jungen Typen dabei haben. Der heißt Marty Fischer und ich kann.
Was heißt denn das und das und das, Thomas? Das musst du jetzt, das kann ich so nicht durchgehen lassen.
Er sagte, ja,
was war der Plan dieser Sendung?
Dieses und jenes.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also der Plan war, wir machen so eine Mischung aus Switch und aus der Heute-Show. Und am Ende kam dann was ganz anderes bei rum und alle waren unglücklich. Nein, aber es, jedenfalls, dann sagte er.
Leider, ja.
Und dann sagte er eben, ja, da gibt's also so einen jungen YouTuber, Marty Fischer, den will ich auch mit dabei haben. Und da sag ich, den kenne ich. Und weil ich eben dieses Video auch kannte von dir mit diesen 18 Leuten, sag ich, scheiße, Konkurrenz, was für ein geiler Typ und so. Und dann habe ich mich sehr, sehr gefreut, als wir dieses Ding gemacht haben. Leider war dann das Ergebnis nicht so erfolgreich und leider auch nicht so gelungen. Aber wir sind uns dann immer wieder über den Weg gelaufen, weil wir dann in Kontakt geblieben sind.
Und da habe ich Marty auch zum ersten Mal gesehen. Lass uns mal kurz bei dieser Sendung bleiben, weil ich finde das sehr, sehr interessant zu fragen, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Weil wenn du sagst, die wollten eine Sendung machen, die so ist wie Switch oder wie Dings. Wie Heute Show. Gab's die Heute Show damals? Das war so ähnlich.
Doch.
Also wir sind ja, was Fernsehen angeht, ja auch gebrannte Kinder von wegen, wir wollen so eine Show machen wie das und das. Was eigentlich immer eine ganz, kein wirklich guter Ansatz ist.
Ja.
Zu sagen, da brauchst du wirklich Leute, die sagen, ja, wir machen das, wir müssen es aber anders machen. Das Endergebnis, was ich gesehen habe, war natürlich wirklich so ein halbgares Ding. Ich habe ohne euch da jetzt nahe zu drehen, weil ihr könnt da ja nichts für. Florian Schröder hat das moderiert. Das hieß das Ernst. Also nicht das Erste, das Ernste.
Ja.
Marty tauchte da auf. Ich glaube, ich kann mich an zwei Sachen noch erinnern. Das eine war, dass du als Mesut Özil ins Bild reinkamst. Ich glaube, du hast gar nichts gesagt. Du hattest nur diese riesen Augen. War das mit dem Computer gemacht oder hattest du die aufgeklebt?
Ja, das war hinterher CGI.
Das war, glaube ich, das Teuerste an der ganzen Sendung, deine Augen. Und dann hattest du...
Oh, da habe ich... Das Teuerste an der Sendung war Florian Schröder.
Sehr schön. Aber wo ich dich für abgefeiert habe, war deine Dieter Nuhr-Parodie.
Danke schön. Den habe ich damals.
Die war auch, wirklich, ich glaube.
Das war auch so richtig lustig, weil diese Maskenmädels, die wir da gestellt bekamen von der Firma Siemens. Nein, wir hatten da ein sehr fähiges Maskenteam. Die haben dann auch so richtig vollständig Abdrücke vom ganzen Gesicht gemacht und so. Das war das erste Mal auch, dass das bei mir gemacht worden ist. Ich dachte so, geil, das fühlt sich an. Jetzt bin ich ein Echter.
Ja.
So. Und dann haben die natürlich auch für Özil und ich war ja auch noch Philipp Rösler und eben Dieter Nuhr. Und dann hatten sie eine Nase modelliert für Dieter Nuhr. Und dann stellten wir fest, ja, das ist meine Nase, nur spiegelverkehrt. Wir lassen sie weg. Dann bekam ich also nur diese Tränensäcke und die Schlupflieder. Ja, und Dieter Nuhr, geil. Also der hat auch richtig Spaß gemacht. Und
ich habe ja
das dazu. Jetzt reden Sie bitte.
Nein. Ich habe in dieser Folge, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Glöckler gespielt und da saß ich also wirklich. Und das weißt du ja auch, Marty. Wenn man sowas macht, und das werden die ganzen Kollegen von Switch und auch bestätigen oder von mir aus auch die ganzen Avengers-Darsteller oder was weiß ich so. Du sitzt wirklich stundenlang, früh um 5 oder früh um 4 sitzt du dann so für 4-5 Stunden. Beim Glöckler war es ja nicht nur so, dass sie mir irgendwie ein komplett neues Gesicht gemacht haben, inklusive Lippen. Ich hatte dann wirklich solche Silikonlippen und noch ein Gebiss und noch mit den Augen und noch Make-up und noch alles Mögliche. Ich konnte eigentlich kaum aus den Augen gucken, aber es sah dann richtig geil aus und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Es sah richtig geil aus. Das sah aus wie so eine zu aufgequollene weiße Version von Prince.
Ja, genau. Und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist zwar sehr zeitintensiv und so, und man sitzt viele, viele Stunden und an dir wird rumgeklebt und rumgemacht, aber es war super. Der Florian Schröder war dann, wie heißt der, Steinbrück? Der haben sie einen Steinbrück aus ihm gemacht. Der hatte auch so eine voll komplette Maske.
Ja.
Da war eigentlich nur noch die Augen die Augen waren noch echt und so. Und das sah schon extrem faszinierend aus. Und du hast ja...
Ja, diese Vollmasken.
Diese Vollmasken.
Er war auch dann, das Beängstigende fand ich, als ich mit ihm zusammen gedreht habe, ich sollte da irgendwie so ein Typ sein, der reinkommt und wieder rausgeht dann in einer Szene, und er war Joachim Gauck. Und das war wirklich extrem. Das war, als wärst du ins Wachsmuseum gegangen, so, aber nachts im Wachsmuseum. Ja. Und er war dann, und dann kommt plötzlich so, wie heißt er nochmal, um die Ecke.
Gauck.
Ist egal.
Gauck.
Und vor allen Dingen, nee, nicht, so, nein, hier dieser Ami-Schauspieler
Ben Stiller, genau, kommt nachts im Museum.
Meinte ja. Ich eigentlich so, nein, ah, ja. Egal, der Gag ist ja. Schon lange abgelaufen. und dann hatte er natürlich auch diese Stimme schon drauf und das war wirklich total auch bewundernswert.
Hast du, ich hab Florian damals getroffen, da hat er auch Dieter Nuhr gemacht, ist auch ein sehr guter Dieter Nuhr Parodist. Hast du dich mit, jetzt nicht nur mit Florian, sondern wenn Thomas und ich, wir hatten das ja schon, wir kennen uns ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte, aber wir haben uns ja auch wirklich kennengelernt, indem wir gesagt haben, ah, du parodierst den, ich kann den, und dann haben wir uns gegenseitig die Parodien vorgespielt. Gab's da irgendwie Berührungspunkte, jetzt nicht nur mit Florian Schrödern, sondern auch mit anderen, wo du sagst, ich mach den auch und dann redet ihr darüber?
Nee, also so jemanden, so einen Sparringpartner ja. Sozusagen hatte ich nicht. Ich habe Dieter Nuhr mir selber irgendwie erarbeitet oder er flog mir so zu. Manchmal ist es ja auch so ein Voice-Match. Mhm. So wie zum Beispiel bei Podcasts, der Podcast, das ist ja auch so ein Parodieformat bei Spotify, da spreche ich zum Beispiel Olli Schulz. Und das, der flog mir nicht einfach so zu, aber so ein bisschen. Also man hatte schon ein bisschen Mühe mit ihm. Wer hat das nicht? Aber der war dann tatsächlich doch leichter, als ich dachte. Ja,
das musst du uns natürlich jetzt mal beweisen.
Das kannst du nicht anteasern, das musst du schon.
Das musst du dann schon. Scheiße. Das musst du natürlich jetzt machen.
Wir haben jetzt zu Gast hier.
Ja, das ist natürlich jetzt wie immer. Da macht man irgendwie so einmal sagt man irgendwas und dann wird man sofort wieder ins Licht der Öffentlichkeit gezogen, ey. Ich bin nicht immer nur der Olli, der hier das Zirkusäffchen. Das war ich mal, aber ich bin das nicht mehr. Mann, ey.
Bravo. So. Super, und da sind wir nämlich genau dabei, weil das ist nämlich nicht nur die Stimme, das ist die ganze Haltung, das ist der Duktus, das ist, was du sagst, wie du es sagst und auch die Lautstärke. Da kommt ja sehr viel zusammen. Als Thomas und ich damals angefangen haben, uns gegenseitig Santiago Ziesma vorzumachen, kamen wir an mit so, nee, es ist ja so, dass die Stimme von Santiago, er stößt so ganz leicht so oben mit der Zunge so ein bisschen an, so ein leichtes Zischen. Das hat mir meine Frau gesagt. Ach. Meine Frau ist eine gelernte Logopädin. Und wenn du dann auf diese Kleinigkeiten kommst, ja, dann hast du es wirklich total raus. Dann ist es natürlich umso gruseliger, wenn du diese Leute persönlich triffst, wie wir jetzt gerade auch Santiago Ziesma getroffen haben. Oder
hat er diese Stimme.
Und dann macht er einfach so diese Stimme dann mal so zwischendurch. Dann
redet er privat so.
Und dann redet er privat
so. Es gab mal zu dem, ja, das war total abgefahren. Es gab eine Kinopremiere zu dem ersten SpongeBob 3, nein, Quatsch, der zweite SpongeBob Film. Das war aber der SpongeBob 3D,
genau. Genau, mit Antonio Banderas.
Habe ich eine
glaube ich, ne, war das?
Mit Antonio Banderas gesprochen von Hilf mir bitte schnell.
Ich weiß es nicht.
Bernd Vollbrecht.
Ja.
Oh, wahnsinnig. Und ich durfte da eine Möwe sprechen in diesem Film. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich aus diesem Studio rausgegangen, aus diesem Synchronatelier rausgegangen bin und lief in so einen Typen rein. Ich so, oh, Entschuldigung. Und er so, macht nichts. Und jetzt war das Bernd Vollbrecht. Also einer der geilsten Sprecher, weißt du. Und ich habe ihn einfach nicht erkannt. Yeah. Ich habe ihn einfach nicht erkannt. Wenn er jetzt ausgesehen hätte wie John C. McGinley als Dr. Cox, dann ja. Aber also sagenhaft. So, und dann gab es diese Premiere und es war auch so ein bisschen, wie so, wir gucken den Film 14 Tage bevor er rauskommt, mit ganz vielen ZuschauerInnen aus der Community. Und dann Special Guest war halt nicht nur ich, sondern auch Santiago Ziesma, seine Heiligkeit Santiago Ziesma. wir standen dann zusammen auf der Bühne und dann sagte er auch noch zu mir,
naja, das ist ja schön, wenn dann
wenn auch Nachwuchs.
Es ist ja schön, dann, wenn auch noch Nachwuchs.
Wenn man so
es ist ja schön zu hören.
Ich komme gerade irgendwie nicht in die Stimme. Ich bin immer noch so aufgeregt, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, wo er dann zu mir guckte und so
fähiger Nachwuchs, hallo, nicht hallo. So.
Ah ja. Also es ist dann doch schon eine sehr, sehr so ein erhebendes Gefühl, wenn man die Leute dann trifft. Ich wurde mal als noch eine Zusatzanekdote zur Anekdote von einem Bekannten namens Bejo Domen, ein Schauspieler und Synchronsprecher, wurde ich mal mitgenommen zu einer Premiere, zu einer Kinopremiere von, das war während der Berlinale und das war die Serienale und da wurde im Babylon-Kino der Film Radio Silence gezeigt. Mhm. Mit Klaus-Dieter Klebsch. Mit
Klaus-Dieter Klebsch ist die Stimme von Dr. House, ne?
Ja, so ist es. Klaus-Dieter Klebsch spricht auch für die jüngeren Zuschauer, wie heißt der nochmal? Thanos?
Ja, genau.
Josh Brolin, ja. Genau. Und so, noch einige mehr. Also Klaus-Dieter Klebsch, krasse Stimme, ne? Also auch wahnsinnig guter Schauspieler. Dann hier die Stimme von Tommy Lee Jones, also der Sprecher, da komme ich gerade nicht auf den Namen. Es spielt mit Dennis Schmidt-Voss.
Ja.
Der spricht zum Beispiel Dexter oder seit neuestem, oder was ist gar nicht mehr so, seit neuestem Eddie Murphy, seit Randolph Kronberg nicht mehr lebte, übernahm das Dennis Schmidt-Voss. Und da waren eben sie, alle waren sie da. Und das war richtig, richtig krass für mich, die mal, den mal, das, ich durfte so Shake Hands mit diesen ganzen Synchronsprechern.
Das Treffen der Giganten sozusagen.
Es war abgefahren. Da kam dann Klaus-Dieter Klebsch auf mich zu und gibt mir die Hand und spricht eben mit seiner Stimme und ich dachte so, ich werde gleich zu einer fleischfarbenen Pfütze, wo die Augen oben so noch so.
Hast du denn als Kind, wir sind natürlich mit diesen ganzen Synchronleuten der alten Generation halt noch aufgewachsen hier, diese ganze Rainer Brandt und diese ganzen Disney-Leute, Thomas Danneberg und hast du nicht gesehen und so weiter. Aber hast du als, du dadurch, dass du ja eine ganz andere Generation bist, wie bist du denn da sozialisiert worden, so mit Synchron. Du hast ja, denke ich, dann mal so Sachen gesehen wie DuckTales und so, ne? Also wahrscheinlich.
Ja, nicht nur. Ja. Nicht nur. Also meine Mutter ist auch großer Disney-Fan und wir hatten dann irgendwann die, weil die Videokassette oder weil das war so aufgenommen, Die Schöne und das Biest, das war wirklich aufgenommen, damals noch mit so einem Videorekorder und die Kassette war einfach so durchgenudelt, dass dann immer meine Mutter gesagt hat, komm, jetzt kaufe ich den Scheiß auf DVD. Und da waren natürlich so diese ganzen Features drauf. Unter anderem, wie dann die Leute, also das war aber so auf Englisch, also wie die englischen Originalsprecher dann eben vor dem Mikro stehen und dann da sprechen. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja abgefahren. Das will ich auch mal machen. Und natürlich irgendwann so, als man rausfinden konnte, wer das spricht. Es stand ja zum Teil auch auf so MCs, ja, also auf so Musikkassetten. Stand ja hinten drauf, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Freund, der eine SpongeBob-Kassette hatte, irgendwas war da. Oder so, oder nein, es war Die Schöne und das Biest als Hörspiel oder so aus dem Film zusammengekleistert als Hörspiel. Und dann habe ich die umgedreht und dann stand da irgendwie Le Fou Santiago Ziesma. Und dann hatte ich dann Gaston war, glaube ich, Engelbert von Nordhausen. Ja. Keine Ahnung, wie hier der Maurice, der Vater von Belle, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber das ist auch ein ganz, ganz bekannter Sprecher. Und dann habe ich so zum ersten Mal diese Namen gesehen. Oder bei der König der Löwen Hörspielkassette. Eberhard Prüter als Zazu. Oder Thomas Fritsch als Scar. Genau, weißt du?
Aber ich erinnere mich jetzt gerade...
Übrigens beide tot, leider.
Ja, leider. Ja, ich erinnere mich gerade an die Kassette von, Achtung, von Werner der Film. Ein Freund hat die gehabt und wir wollten wissen, wer synchronisiert, wer spricht Werner. Ja, heute weiß man, das ist der eine von Klaus und Klaus, der auch bei Torfrock und so weiter. Und wir wollten die ganzen Sprecher wissen. Die standen da aber gar nicht drauf. Wer da drauf stand, waren die ganzen Schauspieler, die da in diesem, da gab's ja diese Realsequenzen im ersten Film, die ja ganz furchtbar waren. Das war ja ganz schrecklich. Aber,
man musste immer vorspulen. Und
die standen da immer, ja, ich habe den im Kino gesehen, man konnte da nicht vorspulen. Aber das war schrecklich. Und da stand wirklich dann so Röttger Felken, also Brösel und weiß nicht, Dieter Kleff und so weiter. Und ich so, wo stehen die denn einfach? Also ich bin halt auch so ein Disney-Typ, wo ich immer gesehen habe, die deutschen Stimmen, hier Heinrich Riedmüller hat das geschrieben und hat das deutsche Textbuch geschrieben.
Was, Heinrich Riedmüller?
Heinrich Riedmüller. Heinrich Riedmüller von Dalli Dalli.
Wirklich?
Ja, der ist, Heinrich Riedmüller ist ein riesen deutscher Synchronstar, weil der die ganzen Trickfilme in den 60er und 70er Jahren synchronisiert hat. Der hat das Textbuch geschrieben, er hat vor allen Dingen die, das musste ich ja als Musiker auch jetzt sehr flashen, auch die ganzen deutschen Liedtexte umgedichtet. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Ja, das.
Was auf Englisch heißt The Bare Necessity.
Heinrich Riedmüller.
Das ist Heinrich Riedmüller, ist so ein unbesungener Held.
Oder wie Frank Gosen sagen würde, Weinreich Bietmüller.
Ja, oder so.
Na egal.
Aber der hat natürlich, und das war natürlich alles in Berlin, die ganzen Synchronsprecher, Edgar Ott, Klaus Hafenstein, was weiß ich, und die gaben sich ja auch da die Klinke in die Hand. Du bist, und jetzt kommen wir mal wieder auf das ursprüngliche Thema unseres Podcasts, unseres Ost-West-Podcasts. Du bist geboren und aufgewachsen in Niedersachsen. So, und zwar in einer ganz besonderen Gegend. Ist das richtig, dass du aus Einbeck bist?
Das stimmt
nicht. Das stimmt nicht, aber wie komme ich denn dann immer auf Einbeck?
Da kommt mein Freund Gniechel her.
Ah, aber haben wir nicht mehr über Einbeck gesprochen? Du bist ja aus der Nähe, oder?
Naja, ich bin, Jochen Malmsheimer hat mal gesagt, das Bochum Niedersachsens. Ich komme aus Salzgitter.
Oh, Salzgitter-Bad.
Da bin ich geboren worden, aufgewachsen worden, bin ich aber die ersten 7 Jahre meines Lebens in Salzgitter Lebenstedt. Und dann sind wir ein paar Mal umgezogen nach Bad Homburg und dann nach Bremen und dann wieder zurück nach Salzgitter.
Ist das, wenn man so in der deutschen Provinz so aufwächst und jetzt so in Berlin, war das eigentlich klar, dass du da raus musst irgendwann mal mit deinem Talent?
Ja.
Gut, fertig beantwortet.
Auf jeden Fall. Also ich habe erst gedacht, so Salzgitter ist doch eigentlich ganz, ganz gut so, weil man kommt von da aus überall gleich schnell hin, so ungefähr. Es liegt relativ zentral in Deutschland. Und man muss natürlich ein bisschen fahren, bis man an so nächstgrößere Bahnhöfe oder Flughäfen kommt. Aber es ist halt total provinziell und man hat echt das Gefühl, man geht ein. Mhm. Wie diese Pflanze, die da steht, die ihr nicht sehen könnt. Sie steht hinter meinem Tisch und sie ist eigentlich eine Sukkulente. Sie braucht wenig Wasser, aber ich habe ihr so wenig Wasser gegeben, dass auch sie jetzt stirbt. Und genauso habe ich mich gefühlt dann 2011, 12, 13. Das war übrigens die Zeit, als ich Lutz Schwarz kennengelernt habe. Und da auch so ein bisschen was von seiner Beklopptheit aufsog, wie ein trockener Schwammkopf. Oh, und dann, ja, war es eigentlich klar, also Köln schied aus für mich.
Warum?
Weil, warum, weiß ich auch nicht mehr. Das war mir zu klüngelhaft, glaube ich. Und dann bin ich halt, habe ich gesagt, ich habe dann ein einziges Mal Berlin besucht. Und zwar, als ich schon über 20 war, also es muss auch in der Zeit irgendwie gewesen sein, vielleicht auf Wohnungssuche hier. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dieser Stadt. Aber dann kristallisierte sich ziemlich schnell raus, ich muss hier hin. Mich faszinieren einfach diese ganzen Menschen, die hier durch die Straßen gehen. Also nicht nur die hier wohnen, sondern auch wie viel Touristen, die eigentlich fast nur nerven, aber ist egal. Aber auch so diese Vielfarbigkeit dieser Stadt. Also in allen Belangen, das hat mich so fasziniert. Und vor allen Dingen kannte ich dann auch schon ein paar Berliner YouTuber ganz gut. Und dachte, das ist eher was für mich als Köln. Hamburg und München schieden auch aus. Und was ist Stuttgart? So. Deswegen war Berlin eigentlich für mich so die, ja.
Die ja, und du hast mir ja auch erzählt, dass du, du wurdest sehr gefördert und auch fast schon erzogen von Lutz Schwarz, also einem der Mitglieder von The Art of Mouth, also diesem Beatbox-Comedy-Duo aus Salzgitter, die wirklich absolut genial sind. Ja. Und der hat dir ganz, ganz viel beigebracht, was das zum Beispiel betrifft und diese ganze Musik und dieser ganze Wahnsinn. Also, und wenn man mit dir redet und wenn man mit dir zusammen ist, dann
was war das Piet.
Genau. Und also so ein bisschen, man könnte schon sagen, dass du so das uneheliche Kind bist von Lutz Schwarz. Und diejenigen, die Lutz Schwarz kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Also, und es ist auch wirklich so, wenn man mit dir zusammen ist, man kriegt wirklich immer gute Laune, weil du auch immer on bist, genauso wie ich. Und wir sind mit dem Zug, als wir zum Pummel-Einhorn gefahren sind, zu Tommy Krabbeis, sind wir im Zug irgendwie 6 Stunden lang, saßen wir nebeneinander.
Das war das erste Mal, dass wir hingefahren sind, ne? Das erste Mal.
Genau. Und dann sind wir, und ich hatte den Eindruck, innerhalb von wenigen Minuten war das Abteil leer, weil wir...
Ihr fliegt raus!
War es auch.
Es war dann auch leer, weil wir natürlich die ganze Zeit erzählt haben, wir haben zitiert, Helge Schneider, SpongeBob, Musik, wir haben irgendwie Beatbox und rumgeblödelt und Gags gemacht, Dieter nur Parodie, du hast Olli Dittrich gemacht und so weiter. Also, da, du hast auch wirklich eine Energie von 10 Rennpferden, das ist Wahnsinn.
Ja.
Sag mal, und kann man denn...
Ja, ich habe manchmal, ich habe auch manchmal so Lautstärke für 15 Leute. Das ist manchmal auch nicht leicht. Aber da war wirklich innerhalb von, ich glaube, die haben schon das gut ausgehalten, aber nach 3 Stunden war Waggon leer. da saß dann nur noch so ganz wenig wirklich renitentes Personal da, also nicht Zugpersonal, sondern also Peripher-Menschen. Und ich drehte mich, Thomas und ich saßen auf so ein Zweierdings, wir saßen glaube ich in der ersten Klasse und dann guckte ich mich um und guckte zwischen diesen Sitzen durch, schräg gegenüber. So 3 Meter weit weg an diesen Einzelreihen in der ersten Klasse saß dann so eine Frau, die guckte wirklich mit einem Blick mich an, als würde glutflüssiges Magma aus ihren Augen direkt auf mich zuschießen. Und ich guckte ihr zurück und zuckte nur so mit den Schultern und sie drehte sich dann so mit diesem, oh Mann, ey, so Blick. Das hat sie nicht gesagt, aber der Blick, sie hat sehr laut geguckt und drehte sich dann so zu dem Fenster zu.
Ich kann mir vorstellen, dass dann so eine Durchsage kam, so, meine Damen und Herren, für alle in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse sind noch genügend Sitzplätze frei, falls Sie genervt sind. benutzen Sie auch die Holzklasse, ausnahmsweise.
Ja. Und du hast mir ja...
Sie können auch noch die, da im Bordrestaurant gibt es auch noch, bloß Hauptsache Sie gehen nicht in den Wagen 22.
Und du hast mir erzählt...
Der Wagen 22 wird abgekoppelt, noch vor Hamm.
Ja, wie bei Tim und Struppi im Sonntag.
Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön.
Und du hast...
Ja. Übrigens einer meiner Lieblingszeichentrickfilme, Tim und Struppi im Sonntag.
Okay.
Okay.
Also als Zeichentrickfilm.
Ja, als Zeichentrickfilm ist früher sehr oft geguckt. Ich hatte die Comicbände überhaupt nicht. Meine Mutter hatte ein paar Asterix-Bände und Asterix war so, ja, ganz lustig. Die Trickfilme dazu habe ich natürlich auch sehr viel lieber geguckt. Also ich bin auch generell kein großer Leser. Ich bin ein Gucker. Ja, und deswegen, also Tim und Struppi im Sonnentempel auch natürlich nicht zuletzt wegen... was habe ich, Rainer Marquis als Haddock. Captain Haddock.
Oh, ich habe gerade die Tim und Struppi Hörspiel...
Arnold. Ich habe Rainer Marquis gesagt, Arnold Marquis,
ja, natürlich, klar, John Wayne. Ich habe gerade die 80er Jahre Tim und Struppi Hörspiele entdeckt. Thomas ist natürlich auch ein großer Hörspielfan. Hm. Und da spricht Gottfried Kramer, den Captain Haddock.
Ja.
Das ist auch fantastisch. Was Hörspiele angeht, bist du da auch sozialisiert worden mit so, es gibt ja diese 3 Fragezeichen-Generationen, dann gibt's die TKKG-Kinder.
Ach so, ja.
Hast du da was gehört?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nee, ich war Hörspiele so überhaupt nicht. Vielleicht hin und wieder mal so diese König der Löwen und Schöne und das Biest Kassetten, das war's dann aber auch, glaube ich, schon. Und mein Bruder hatte dann irgendwann so einen Sams für Martin Taschenbier als Kassette. Und ich habe einfach viel lieber Musik gehört. Also damals in frühen Kindertagen schon. Ich habe eine gebrannte Michael, diese History.
Ja.
War ja so eine Best-of-CD von Michael Jackson mit bis dato unveröffentlichten Songs auf der zweiten CD. Auf der zweiten Seite, wollte ich schon sagen. Und da gab es dann für mich nichts Schöneres, als mir tagtäglich rauf und runter diese Michael Jackson CDs oder meine Backstreet Boys CD anzuhören. Und zwar war das Album Backstreet's Back. Und das war für mich der schönste Zeitvertreib. Und habe da auch schon teilweise versucht mitzuspielen auf meinem kleinen Keyboard. Und dann wirklich, also ich habe auch kaum was im Radio lief, hat mich gar nicht so wirklich interessiert. Heutzutage denke ich, boah, geil, Charles and Eddie, Would I Lie to You, Mega-Hit. Und damals habe ich, wie gesagt, dann, als ich dann so einen alten CD-Spieler von meinem Adoptivvater bekommen hatte und dann auch die komplette Stereoanlage dazu, und dieser CD-Spieler hatte eine A-B-Repeat-Funktion. Und dann hatte ich das große Glück, Damals auch schon mit 12 oder mit 13 hatte ich dann den Jazz so langsam für mich entdeckt. Und es gab, ja, und Otto Waalkes auch. Ich hatte alle seine Platten als CDs. Und dann gab es auf einer, ganz am Ende, der letzte Track, der Bonus-Track, war dieses Mumbles von Oscar Peterson und Clark Terry. Oder Terry Clark?
Clark Terry,
ne? Genau. Aber eben als Otto Waalkes Version, auch so nachgespielt, mit diesem Klavierintro. Und so weiter. Und ich habe dann wie ein Schießhund vor dem CD-Spieler gesessen, habe zurückgeskippt, dass der Track anfing, auf A schnell gedrückt, dann kam dieses Intro und bevor dann dieses bekam, habe ich dann ganz schnell auf B gedrückt und dann wiederholte das sich und dann habe ich mal auf Pause gedrückt und während dieser Loop lief und habe das versucht auf meinem Keyboard mit 13 Jahren nachzuspielen, diese Jazz-Scheiße. Und irgendwann konnte ich es dann. Das zum Thema Autodidakt.
Ja,
und
so eine ähnliche Szene gibt's ja bei La La Land. Wo der Ryan Gosling, der so ein Thelonious Monk Nummer immer wieder von Anfang an spielt, der immer wieder macht immer wieder von vorne, immer er hat das genauso gemacht und ich will mal auf eine völlig andere Sache nochmal eingehen, weil du gesagt hast Backstreet Boys, du hast auch nochmal bei Funk oder wo das war, hattest du auch mal so eine Geschichte, wo du auf berühmte Musiker getroffen bist. Unter anderem bist du auch mal auf DJ Bobo getroffen. Und du hast dann für DJ Bobo im DJ Bobo-Stil einen Song komponiert und arrangiert und aufgenommen. Und ich glaube, DJ Bobo war sehr beeindruckt. Und ich bin es übrigens auch, als ich das gesehen habe, weil du das echt, du hast perfekt diesen DJ Bobo-Spirit hast du echt getroffen. Das ist unfassbar.
Ja, danke. Das war, wenn man wie ich so diesen kleinen Feinheiten so seit Jahren schon gelauscht hat und dann so die Feinheiten erkennt und weiß ungefähr die Rezeptur und dann erkennt man auch so, nicht nur es ist ein Klavier, was jetzt hier spielt, sondern eventuell sogar welches, dass es erstmal nicht so ein akustisches Klavier, sondern ein elektrisches Klavier ist und dann auch noch welcher Sound benutzt worden ist. Irgendwann hört man das halt. Auch so diese, wenn es jetzt nicht hundertprozentig ist, ist auch nicht schlimm. Es muss halt nur so irgendwie, das ist wie, als würdest du dir eine Küche im Landhausstil zu Hause haben wollen, du hast aber nicht so viel Geld, deswegen nimmst du eine von Ikea. So. Es sieht geil aus, es ist was anderes drin und genauso benutze ich dann hier so meine Werkzeuge, die ich hier auf dem Rechner habe. Das ist nicht immer 100% das, was original benutzt worden ist. Teilweise geht das auch überhaupt nicht. Da müsste ich ja 1000 Keyboards hier an meinen Wänden haben.
Aber es klingt
oder
schon sehr, sehr ziemlich auf den Punkt.
Ich glaube, es geht.
Ja, und es ist auch so zugänglich.
Ja, es geht ja auch darum, also dass du rankommst.
In dem Sinne zugänglich, als dass.
Ja, dass du nah.
Ja, genau. Es ist in dem Sinne zugänglich, dass auf in jeder Musiksoftware gibt es irgendwie so diese Roland 808 oder 909 oder so, diese Drum Machines, so, um diesen Eurodance Sound irgendwie herzustellen. Und das ist gar nicht so schwer. Deswegen war das auch für mich so. Ja, cool. Ich versuche jetzt mal, mich da reinzutasten und diesen Sound zu erzeugen. Fiel mir tatsächlich auch relativ leicht. Das ist nicht so, das war nicht so hochkompliziert wie zum Beispiel bei, weiß ich nicht, bei, wie hieß sie denn? Larry. Weil die so einen ganz modernen Sound hat, der so, ja, wo es nicht ganz so klar ist, welche Drum-Sounds benutzt worden ist. Es gibt so unglaublich viele Drum-Sounds, die du heute benutzen kannst. Es gibt überhaupt unendlich viele Sounds, die du heute benutzen kannst. Und bei DJ Bobo war es eben relativ einfach noch für mich, zum Glück. Und dann habe ich auch diese Stimme, die ist ja jetzt auch nicht so, du musst ja einfach nur rappen wie ein Werbesprecher. Bürger Lars Dietrich macht das im Übrigen auch. So, und dann weißt du, this is a party song that makes the party going on.
Music is what I'm living for.
We're living for. For.
Was war denn die schwierigste Musikparodie, die du je gemacht hast? Wo hast du dir wirklich einen abgebrochen? Wo hast du gesagt,
Parodie?
Also als Stück, wo bist du rangegangen und hast irgendwann gesagt, so, ich schmeiß das jetzt alles hin. Das ist jetzt selbst für mich ist das jetzt ein zu großer Akt hier.
Wow, ich habe schon viele Musikparodien gemacht, aber ich glaube, Was mir spontan einfällt, ist diese Gautier, Somebody That I Used To Know. Ja. Da, ja. Da habe ich noch bei meinen Großeltern gewohnt und es war wirklich mitten in der Nacht und ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sie waren verreist. Es kann nur sein, dass sie nicht verreist waren. Und ich wollte, dass sie waren verreist. Ich hatte das.
Ja, nee, das ist wichtig. Das ist wichtig, ob sie verreist waren oder nicht. Das sind ganz, ganz wichtig.
Nein, ja, weil ich habe mir nämlich, pass auf.
Das ist wie bei der Musik.
Es ist nämlich so, ich habe mir ein kleines Studio nämlich im Wohnzimmer aufgebaut. Das wäre, wenn sie da gewesen wären, nicht gegangen. Aber das war dann wirklich, ich bin aufgeblieben bis, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2 Uhr in der Nacht. Und ich wollte unbedingt dann auch noch in dieser Nacht, völlig bescheuert, diese Vocals aufnehmen. Hatte schon, weil dieses Xylophon, was er da benutzt, mich so erinnert, Moment, ich spiele es mal kurz an, damit wir uns das wieder ins Gedächtnis holen. Und vor allen Dingen, wenn Marty Fischer in dieser Folge keine Musik macht, wäre er nicht Marty Fischer. Also es ist ja dieser, Moment, wo sind wir denn da?
Ja.
So ungefähr geht ja dieses Xylophon. Ja, ja. Und das hatte mich immer, und dann macht's ja auch noch so.
Ja.
Klingt wie ein Kinderlied.
Absolut, ja, alle.
Und ich hatte, genau, mein erster Gedanke war immer so, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, so mäßig.
Ja,
und dann habe ich da so, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und dann war es auch, also dann hatte ich irgendwann dieses, das ist ja relativ leicht. So, alles easy bis dahin. Sogar dieses Sample irgendwie noch nachzumachen, dass es so runtergeht und so. Und dann aber der Gesang. Kein Mensch kommt so hoch, nur Gautier. Und Sting vielleicht. Und ich dachte so, boah, geil, der singt voll gut, der klingt wie Sting. So, aber eben anders, auf seine Art. Und ich habe wirklich, ungelogen, meinen Laptop eingepackt, ein USB-Mikrofon, den Laptop vorher noch geladen, habe extra gewartet, bis er voll genug war, bin dann ins Salzgitteraner Gewerbegebiet gefahren, nach Salzgitter-Engelstedt, um dort um 2 Uhr nachts in meinem Ford Focus sitzend, schreiend diese Vocals einzusingen. Und meine Stimme überschlug sich permanent. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Man hört das auch. Man kann es hören, es gibt es immer noch auf YouTube.
Das war das Schwerste und das ist ja auch öfter auch schon parodiert worden für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt nicht sehen. Und das sind ja, glaube ich, alle. Marty Fischer hat gerade eine wunderschöne orange Epiphone Hummingbird gespielt.
Das könnte man denken, sie ist eigentlich...
Was ist es?
Das ist Gibson.
Oh.
Hummingbird, das ist die, nein, aber das hier ist die Epiphone Dove Pro, die ist der Hummingbird nachempfunden, aber eigentlich ist sie von Gibson.
Ach so, ich wusste nicht, dass Hummingbird, das ist jetzt auch wieder sehr speziell, Thomas schaltet gerade komplett ab, von was reden die Leute da, das ist also, Epiphone ist die Unterfirma von Gibson, genau, und auch eine sehr gute Firma, ich habe eine Epiphone SG, die sehr gut ist und,
auf.
Dust in the Wind, oder was ist das?
Ja.
Lass es doch noch mal.
Nicht gut gestimmt.
Pack doch mal die Klampfe weg. Lass es noch mal kurz zu Otto Walkes zurückkommen.
Mein Kind.
Weil wir sind beide, Thomas und ich sind natürlich mit den, Thomas hat das, wir hatten mal drüber gesprochen, du hattest, glaube ich, die Kassetten, oder? Du hattest die Kassetten überspielt. Ich hatte die LPs, hab sie auch alle noch. Das war definitiv ein Komiker, der Deutschland und deutschsprachig übergreifend, Schweiz, Österreich, eine ganze Generation komplett verstrahlt hat, beeinflusst hat, definitiv. Ja. Und dann gab es ja da noch andere Komiker, vor allen Dingen in unserer Generation natürlich diesen einen Komiker, den wir sowohl Thomas als auch ich und als auch du auf erschreckende Art und Weise auswendig können, viele Sachen. Von ihm, Helge Schneider. Helge Schneider. Und den du ja auch...
Grill steht auf dem Speiseplan des Grauwalds auf
Seite. Hattest du mir das als Sprachnachricht geschickt. Das ist aus dem wunderbaren Outtake Rhapsodie in Blau. Fantasie in Blau.
Fantasie in Blau.
Dann fangen sie sofort an zu hacken. Das ist eine 10-minütige Nummer. die wirklich unfassbar ist. Wir haben damals wirklich Helge Schneider Kassetten uns kopiert und bla bla bla.
Das glaube ich dir.
Ist er so einer...
Das eigene Presswerk.
Das hat auch... Natürlich war alles in Echtzeit. Ein
Kopierwerk.
Ne? Wenn man so kopiert hat. Ist er, würdest du sagen, für dich so einer der wichtigsten Komiker? Oder der, so als jetzt... Nicht von wegen, ich mache jetzt das, was Helge Schneider macht. Helge Schneider macht ja so, Jazz, ja, nee. Und so diese ganzen Sachen. Er ist ja quasi sein eigenes Kunstwerk. Aber von der Vehemenz des Einflusses her, gibt es, glaube ich, keinen zweiten, oder?
Nee, auf jeden Fall hat mich Helge ganz kalt erwischt. Ich kannte schon irgendwie so 2003 oder wann das rauskam, das Mörchenlied.
Ja.
Und Katzeklo drang auch schon das ein oder andere Mal an mein Ohr, aber ich wusste nichts mit ihm anzufangen. Und 2006 hat damals ein Freund meiner Mutter mich zu einer irgendwie Salzgitter zum Theatergruppe sowieso Theatergruppe Salzgitter Bad mitgenommen. Wenn die das hören und ich sage jetzt Theatergruppe sowieso, dann gibt's aber hier auf die Fresse. Und dann legte er eine Helge Schneider CD ein und ich glaube, das war Es rappelt im Karton.
Ja. Ja.
Und es begann mit Hilf mir, was kommt denn da als erstes?
Doch, Musik, Musik,
Musik. Musik, Musik, Musik. Musik, Musik, Musik.
Keine Tapeten an den Wänden. Und ich dachte erstmal so, was ist das denn für ein Bullshit? Und dann später, also ich, oder ich habe so gedacht so, ja, okay, was hören wir hier? Und dann plötzlich kam dieses dil 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 ding ding ging ging ging.
Oh, schon wieder
gut. Und dann so rum, bum, 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 bum.
Und dann, was kommt?
Dann die Uni-Gitarre.
Was kommt als nächstes?
Was hängt an der Wand,
gibt jedem
die Wand. Und das war so die Initialzündung. Ab da fand ich den geil.
Es gibt so diese Menschen.
Also mit 16 war das dann, war es passiert.
Es gibt so diese Menschen, da brauchst du nur ein Wort zu sagen von Helge oder von irgendeinem und dann
wird eine komplette Kassette abgespielt.
Geht alles los. Irgendwie hat neulich ein Freund von mir erzählt, wir saßen zu dritt zusammen und er sagte, ich habe damals Klassenfahrt gemacht, 1988 in die DDR, Leipzig und Dresden. Und dann sagte er, jeden Tag besoffen. Und ein Freund und ich saßen neben ihm und sagten beide von de Siecle. Das ist nämlich aus einem Live-Auftritt von Helge von 91 oder 92. Das ist jetzt hier Fern de Siecle, das heißt auf Deutsch übersetzt jeden Tag besoffen. Und das ist der gleiche Auftritt live in Gelsenkirchen, Thomas,
ja,
wo er sagt, als hätte eine Ratte da reingebissen, wenn man sich auf den Sack sitzt. Oder sogar ein Salamander.
Ja.
Ich habe mit Al Jarreau darüber gesprochen.
Und wir sind einer Meinung.
Und heute, wenn ich mich heute manchmal so ein bisschen hinsetze und das tut weh, das tut vielleicht weh, wenn man sich so auf das, ne, auf das Gebäule setzt, das kommt ja doch vor als Mann im Älteren. Und ich sag so, aua, guckt meine Frau mich an und sagt, was ist Al Jarreau? Also Al Jarreau ist quasi durch Helge synonym geworden für Männer, die sich auf den eigenen Hoden setzen.
Ja. Das
muss man erstmal schaffen.
Und unfassbar. Also bei mir ist es nicht so, dass das ein geflügeltes Wort geworden ist, sondern wenn eine Situation auftritt, da ist eine Situation hier. So wie zum Beispiel. Es muss sofort dann der entsprechende Satz gesagt werden, der danach kommt. Genauso wie wenn ich von irgendwas die Größe beschreiben soll. Was meinst du, was ich dann sage?
Sag.
Was denn?
Wollknäuel groß wie ein Wollknäuel. Und hatte die Form eines Wollknäuels.
Genau. mein Herz weitete sich zu einem saftigen Steak. Genau. Das ist so, das ist.
Oder wenn ich teile mir mit jemandem, mit zwei sehr wichtigen Menschen, beruflicherseits, ein Google Drive. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Datei umbenannt habe, also ich habe die Datei, nicht wundern, ich habe die umbenannt. Ich gab ihr einen Katzennamen.
Oh.
Telefon.
Orang-Utan-Klaus, das ist doch kein Name.
Passiert ständig.
Das ist schrecklich, deswegen ist es schön, dass wir uns jetzt hier gerade virtuell treffen. Ich glaube, wenn wir uns in der Realität treffen, dann sind nicht nur die Waggons leer, sondern ganze Stadtteile werden dann leer gelabert.
Das stimmt.
Das ist so dieses Gefühl, das hatte ich auch sofort mit Thomas, dass man jemanden trifft, den man eigentlich schon seit der Kindheit, seit der Schule kennt und man kann die große Pause oder die kleine Pause nicht abwarten, weil dann werden irgendwelche Sketche gespielt und irgendwelche, und das ist der und der und der, das ist das. Aber du kannst ja,
ja ehrlich.
Du hast ja auch noch andere Kollegen drauf, und was ich bei dir so bewundere, Marti, ist, dass du mit einem Wort quasi Komiker machen kannst. Und das finde ich unglaublich. Du sagst nur ein Wort und man weiß sofort, der ist es. Und das können nicht viele. Das muss ich jetzt wirklich als Veteran jetzt mal wirklich sagen. Und ich glaube, du bist auch der Einzige, den ich kenne, der mit einem Wort Jochen Malmsheimer auf den Punkt bringt. Und da müssen wir jetzt einfach, jetzt machen wir mal einen Moment Ruhe. Wir hören jetzt Marti Fischer als Jochen Malmsheimer mit einem Wort. Bitte sammle dich. Oder? Das stimmt. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich.
Es ist ja auch so, dass ich weiß gar nicht wann. Ich glaube, ich habe aus Versehen mal mit meinen Großeltern Neues aus der Anstalt geschaut. Ja. Und da war ja Malmsheimer in dieser Rolle des Hausmeisters. Das wusste ich aber damals nicht. Er ist in Mönchskostüm aufgetreten, jetzt hätte ich fast den Popschutz hier abgerissen, trat er auf und hat dann diese Tirade über die Farbe beige gehalten. Ja, das fand ich so super. Geil.
Beige, beige, alles geht zur Neige.
Alles geht zur Neige, beige, beige, alles geht zur Neige. Und was ich daran so geil fand, war einfach, wie er dabei auch aussah, wie sein Gesicht sich verformt hat. Ich war ja fast der Meinung, das ist John C. McGinley als Dr. Cox mit Bernd Vollbrecht als Sprecher in Rage, in etwas umfangreicher, mit Bart und fünfmal so lustig.
Ja.
Und dann habe ich ja irgendwann über Umwege rausgefunden, wie der Kerl heißt. Dann dachte ich so, Jochen Malmsheimer, der Mann ist mein Held.
Das ist ein absoluter Gigant.
Das werde ich ihm stecken. Ja. Das werde ich ihm auch.
Aber du hast jetzt gerade, wir reden von Beige und Neige. Also unser Podcast geht jetzt auch zur Neige. Aber ich möchte natürlich noch auf zwei...
Thomas hat seit einer halben Stunde auf diesen Moment gewartet.
Auf das Stichwort. Das Safe-Wort war beige.
Nein. Und ich wollte noch auf zwei Dinge hinweisen.
Der Friedhof der Farbe!
Ich wollte noch auf zwei Dinge hinweisen, die mir wichtig sind. Du hast mir gesteckt, du hast mir verraten, man wird dich auch jetzt bald sehen können im Fernsehen.
Das stimmt, aber nicht erkennen.
Nicht erkennen. Erzähl mal ganz kurz, was du jetzt aufgenommen hast.
Ja, also es wird, wahrscheinlich darf ich es noch gar nicht so öffentlich erzählen.
Vielleicht beschreiben oder umschreiben.
Das kann man, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich war oder beziehungsweise bin Cast-Mitglied, Ensemble-Mitglied in einer Neuauflage einer sehr, sehr bekannten Parodie-Fernsehshow. Mhm. Und die wird vermutlich im Mai irgendwann airen.
Und auf welchem Sender? Wird das bei Arte stattfinden oder doch eher?
Nein, das er gehört zur ProSieben-Sat.1-Gruppe. Ich aber nicht ProSieben.
Und
das
und es ist nicht Darzen.
Es ist nicht da, nee, nicht das.
Was ist Darzen? Das wird mir immer angezeigt.
Weißt du, wie es heißt? Wie es wirklich heißt?
Nein, wie heißt
es? Es heißt wirklich The Zone.
Dann sollten sie das auch schreiben.
Da frage ich mich aber.
Ich lese immer nur Darzen.
Ja,
und ich dachte, das ist
wie spricht man eigentlich? Das ist doch dieses Eis. Häagen-Dazen.
Das ist ja der neue bayerische Sender. Das ist der Dazen. Da gibt's einen Dazen und da spielen wir einen zünftigen Crunch.
Ja, sicherlich, einen gescheiten Crunch.
Das ist der Fedder Eddie und der Cobain Kurt. Und jetzt spielen wir einen zünftigen Crunch. Badazen.
Sag mal, und kann man dich denn auch mal live auf der Bühne sehen? Ich muss ja mal fragen, auch wegen Musik und so. Du bringst da sicher auch bald wieder was raus.
Wegen Musik?
Ja, Musik,
so.
Musik.
Naja, also ich bin natürlich gerne, würde natürlich gerne auftreten. Bei mir ist natürlich, ich bin gerade am Umziehen mit meiner neuen Flamme.
Die ich kenne, aber deren Name ich jetzt nicht nenne.
Die ihr beide kennt.
Mit deiner...
Hennes, du hast mal gegen sie ein Roast-Battle verloren. Ich soll an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen.
Mit deiner neuen Else.
Ja. Die neue Mutti.
Ach, also wenn ich gegen sie ein Roast-Battle verloren habe, dann kann es nur eine sein. Also schön groß.
Ja.
Alles klar.
Ja,
richtig. Es ist nicht Enissa Amani, um es mal ganz offen zu sagen.
Nein. Nee, das nicht.
Und
nein,
musikalisch...
Ja, aber so musikmäßig, also ich, ja, das kann ich jetzt schlecht zeigen. Auf der Außenseite meiner Tür hier klebt nämlich das das Cover von meinem neuen Album, das es auch auf Vinyl geben wird. Das heißt Groove Addict. Ja, natürlich, ich bin ein großer Vinyl-Fan.
Absolut top, ist gekauft.
Funk gehört auf Vinyl, musikorientierte Musik, auch geil. Ich komm noch mal rein. Groove-orientierte Musik, aber auch. Und vor allen Dingen bald auch ins Internet. Und wenn es soweit ist, dann möge man mir im Vorhinein schon mal folgen bei Instagram auf @marty mit i und dann MCFLYSCHER. Also im Ganzen Marty McFleischer. Das ist mein Instagram-Name. Oder Marty Fischer, das kann man dann auch finden. Und dann werde ich natürlich ankündigen, wann es kommt. Es wird ein Vinyl-Vorbestellungslink geben und alles mit allem Zip und Zap.
Mit Loch in der Mitte von der Platte da, damit das auch auf dem Platz
ja, nee, an der Seite, damit man ein bisschen anderes Hörerlebnis hat. Ne?
Das und, hochkant, und, hochkant in der Pfanne gebraten.
Da
Pfanne
gebraten. Sie besonders 40.
Besonders 40. Aber du heißt ja wirklich Marty, ne? Ja. Du bist heißt ja nicht Martin, ja. Du heißt Marty.
Ich heiße wirklich Marty. Nach Marty McFly ach, benannt. Nee.
Unfassbar.
Cool.
Ja, das wusstest du nicht,
Thomas. Weil meine Mutter sehr großer Fan war von dem, ich glaube sogar dem ersten schon oder so.
Dem ersten Back
to the Future. 1985 erschienenen Back to the Future, im Deutschen natürlich Zurück in die Zukunft.
Da kannst du froh sein, dass du nicht Emmett heißt. Ne?
Das stimmt.
Oder Biff.
Oh ja.
Ja, wie der Reiniger.
Ne? Ja, Biff Fischer.
Biff Fischer, nee, Biff Eisenacher eigentlich.
Stimmt.
Emmett Eisenacher. Emmett Eisenacher ist aber auch geil.
Das stimmt.
Wäre geil gewesen. Also gegen Emmett hätte ich nichts. Jennifer hätte ich vielleicht komisch gefunden als Junge. Aber naja.
Ja,
also
aber
wir freuen uns auf jeden Fall auf dein
Musik kommt. Live muss ich mal
gucken. Ja, live genau. Sollte, live. Ja. Du bist ja, genau. du bist ja auch ein guter Performer, ein guter Entertainer. Deswegen, ich würde, also Internet finde ich schön, aber da bin ich vielleicht dann doch ein alter Sack. Ich sage, live auf der Bühne, weißt du. Und Marty, du bist ja, ja auch ein, du bist ja wirklich ein Tausend-Sassa-ist, würde ich mal so sagen. Und
ja.
Oder Tausend-Sassiker oder so. Und deswegen,
ja, ich gebe mir große Mühe.
Ja, dann geh mal.
Hoppala,
guck mal, jetzt holt er auch noch seine Ukulele.
Ich biedere mich auch mal an, lass uns mal zusammen.
Ukulele!
Lass uns mal jammen zusammen auch. Oh nein. Ich kann doch, man muss ja auch mal ein bisschen jammen. Also, Marty Fischer, falls ihr ihn noch nicht folgt, dann tu das
sofort.
Das ist so ein bisschen. Du hast so viele Follower, wahrscheinlich gucken die Leute, die das jetzt gehört haben, denken die, was sind das für alte Säcke? Ihr könnt uns auch im Gegenzug folgen,
ja.
Natürlich und müssen wir am Ende Thomas natürlich noch hinweisen auf unseren Live-Auftritt.
Ja.
Thomas und ich.
Ja.
Spielen am 7. April zusammen mit unserem Schwester-Podcast
Drückst du mal Rekord
mit Martina Brandl und Martin Rosengarten exklusiv im Schmidtchen beim Podcast-Festival
in
Hamburg.
Ja.
Genau, und das ist One Night Only.
Im Schmidtchen. Ja.
One Night Only. Also nicht, dass ihr denkt, ach, das machen die jetzt 10 Mal oder so. Nein. Wir machen das nur einmal. Mein lieber Freund Friedhelm Teike, der uns auch unterstützt bei Patreon, der hat nämlich gesagt, das macht ihr doch sicher auch mal in Berlin. Ich habe gesagt, nein, wir machen das nur einen Abend, One Night Only in Hamburg. Man kann Tickets schon kaufen. Es gibt auch schon 2-3 Tickets, die verkauft sind. Also sputet euch, Leute. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann am 7.4. alle nach Hamburg ins Schmidtchen kommt. Das wird ein sehr schöner Abend.
Genau, pilgert. Wie gesagt, nur eine Nacht, nur ein Abend. Martina Brandl, Martin Rosengarten, Thomas Nikolai, Hennes Bender. Drückste mal Rekord. Trifft auf blühende Landschaften. Lieber Marty, wir hätten noch bestimmt noch 2 Stunden reden können. Wir müssen das mal in echt machen.
Und ich muss jetzt auch dringend los tatsächlich.
Ja.
Siehst du mal?
Alles gut.
Ne? So. Alles klar, lieber Marty, danke fürs dazuschalten. Es war uns eine Belustigung erster Kajüte sozusagen.
Es war mir ein inneres Quallenfischen.
Oh, ja, es war sehr toll. nicht mein.
Meine Lieben, es war mir wirklich ganz ein inneres Kühlschubsen und war wirklich wundervoll, mit euch mal so in dieser Form sprechen zu dürfen. An alle da draußen nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin nicht nur auf Instagram unter Martin Fischer zu finden, sondern auch auf YouTube, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt. Und im Mai in 1000 Kilogramm Silikon im Gesicht in verschiedensten Rollen. Dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Danke, Jungs.
Danke. Lieber Martin, dankeschön und danke fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei
Blühe.
Jetzt Martin muss mitmachen.
Blühende Landschaften.
Bing, ding, bong.